Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir hoffen mal, also Alex und ich, dass für diese Sendung die Einschaltquoten heute enorm ausfallen werden. Denn nach dem Cliffhanger von letzter Woche geht's heute weiter mit den besten Filmen, Platz 5 bis 1. Das heißt, wir klären euch auf, was unserer Meinung nach die besten Filme im Jahr 2020 gewesen sind. Und als Bonus gibt es noch eine Vorschau auf die Filme für 2021, sofern uns das aufgrund der gegebenen Umstände überhaupt möglich ist. Deshalb würde ich sagen, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Braucht.
Nice. Ja, der Teaser-Moderator im Intro hatte schon angekündigt.
Mein Job ist erledigt, ja.
Ja, es wird ernst. Die Welt hat darauf gewartet oder auch nicht.
Für eine Woche die Luft angehalten.
Ja, die besten Filme 2020. Apostroph nach Ronnys und Alex Meinung. wichtige Info, zum Glück auch der Moderator im Intro hat das hinbekommen. Oder Ronny.
Ich muss gerade überlegen.
Ist nur unsere Meinung.
Danke, Alex. Typografisch würde ich das jetzt nicht unterstreichen.
Quasi. Ach nee, nicht Apostroph. Wie heißt der Kollege? Nicht der Apostroph.
Mach einfach Sternchen oder sowas.
Ja, Sternchen, ja. Hat das nicht einen Namen?
Ach, das verdammt. Sternchen? Keine Ahnung, ist ja auch egal.
Solange ihr wisst genau, was ich meine. Genau. Es ging um die Fußnote.
Ja, richtig. Fußnote. Wir haben euch aufgeklärt. Sonst würde ich ja wuschig werden, wenn ich jetzt Texte mit Apostrophen lesen würde. Letzte Woche aufgehört mit Platz 6, also großer Cliffhanger und größerer Cliffhanger, weil einige Filme bei uns gegenseitig in den, glaube ich, jetzt folgenden Platzierungen mit drin sind und wir die deshalb teilweise nicht erwähnt haben in der letzten Sendung. Klang kompliziert. Also wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das heißt, es gibt ein paar Doppelungen. Das heißt, Filme, die ich jetzt vielleicht schon in den Top 10 bis 6 hatte, kommen jetzt vielleicht bei Alex nochmal.
Ja, gute Chance, ja.
Und andersrum. Das heißt aber, bevor wir anfangen, und das wird vielleicht nochmal ganz interessant, wollen wir nochmal eine Aussicht machen, was wir uns denn zumindest vielleicht für das Jahr 2021 dann erwarten können. Das haben wir auch schon letztes Jahr gemacht. Ich versuche schnell auszumoderieren. Und jetzt gucke ich auf die Liste, auf diese Liste von 2021 und die sieht zu einem großen, großen Teil wie die Liste von 2020 aus.
Genau, um genau zu sein, ist die nur länger geworden.
Ja, also die großen Blockbuster, und das muss man ja wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, sind aus 2020 eigentlich komplett rausgeschoben worden. Wir haben es in der letzten Folge gesagt, A Quiet Place war so einer der ersten größeren Filme, die dann drunter gelitten haben und danach ging alles raus. Alles raus.
Und jetzt muss man dazu sagen, wir wissen ja schon, sind wir mal ehrlich, Januar, Februar mindestens sind ja mal gelaufen, oder? Weltweit, was Kino betrifft. So, und von daher würde ich sagen, alles, was versucht im Januar oder jetzt im Februar ja nur noch zum Release der Sendung quasi für im Februar geplant ist für Februar, wird sich verschieben, oder? Sind wir mal ehrlich.
Ich gehe stark davon aus. Es gibt aber trotzdem noch so ein paar tapfere Verleiher oder Publisher, die sagen, hey, komm, Promising Young Woman, setzen wir mal auf den 18.02.
Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Einfach nein.
Der lief ja schon, der läuft ja schon seit letztem Jahr auch wieder, Nordamerika auch wieder so ein Film. Ja. Landet der dann, also muss ja wahrscheinlich nächstes Jahr dann bei uns irgendwie in der Liste landen. Das ist auf jeden Fall so ein komischer Film, der läuft überall schon. Wir kriegen ihn jetzt zum 18.02. Vielleicht. Offiziell, aber wahrscheinlich wird er geschoben. Und was auch noch ein bisschen fragwürdig ist, Godzilla vs. Kong stand auch bei uns auf der Liste, sollte am 19.11. letzten Jahres kommen, ist jetzt ganz frisch, ist auch schon über eine Woche her, wir haben es in den Instagram-Stories mitgeteilt, am 26.03. in die nordamerikanischen Kinos kommen.
Vom Mai vorgezogen.
Sogar zwei Monate vorgezogen und gleichzeitig halt, wie es bei Warner jetzt üblich sein soll, auf HBO Max kommen.
Ja, also auch am 26.03. wird in den USA kein Kino aufhaben. Und da gibt es nur
HBO Max Streaming.
Und wie in der vorletzten Sendung, da haben wir doch genau das gleiche Gedödel wie mit Wonder Woman. Nordamerika hat Wonder Woman schon gesehen oder kann es halt online abrufen. Und mit Godzilla ja. vs. Kong werden wir genau in die gleiche Falle tappen hier in Europa.
Ja.
Das heißt, das Ding wird online sein. Ja, oder wer das halt nicht kann oder möchte, Wonder Woman ist einer der meist illegal heruntergeladenen Filme. Hatte ich auch schon im letzten Update erwähnt, wo ich so sage,
hast du erwähnt, ja.
Ist ja kein Wunder dann.
Ich hoffe, da sitzt jemand in der AT&T-Chefetage oder in der HBO-Chefetage oder in der Warner-Chefetage oder alle zusammen gerne auch Corona-konform und denken sich, ja scheiße, sollten wir vielleicht doch mal den europäischen Markt ein bisschen ernster nehmen.
Sind wir so unbedeutend? Denk doch wenigstens an die Holländer, die sind doch, oder die Belgier, die sind mit dem englischen Kram doch auch am ehesten noch zufrieden. Und wir würden es ja auch mit Kusshand nehmen, vor allem wir zwei. Ich meine, es sind ja nur zwei Leute in Deutschland, aber.
Denkt ja bitte vielleicht einmal einer an die Kinder.
Ja, danke. Und auch hier wieder die Simpsons-Referenz.
Entschuldigung.
Ah, wie sieht's denn dann? Also, März ist, glaube ich, so ein zweiter nix groß drin. April guckt hier nochmal sowas hervor. Nomadland, auch so ein Film. Läuft in Nordamerika schon. Ist jetzt bei uns, wie gesagt, für den 8.4. Angesetzt. Wird auch schon hochgelobt. Da spricht man, glaube ich, auch schon von Oscar-Leistung bei der Frances. Kriegen wir das im April, Anfang April?
Nee.
Okay. A Quiet Place, Part 2, auch. Sollte 2020 im März kommen, jetzt mittlerweile schon über ein Jahr geschoben, für Ende April jetzt angesetzt in Deutschland, 22.04.
Ich muss dafür eigentlich ins Kino, weil für mich war ein bisschen die Magie des ersten Teils auch, dass ich den ersten Teil und natürlich ohne große Erwartungen, aber trotzdem auch im Kino gesehen habe.
Ja.
Und es war halt Stille.
Und ich meine, das, was wir im Trailer jetzt schon gesehen haben für den zweiten Teil, ich sag nur Bus. Mm. Und Unschärfe und Hintergrund und Aliens. Das kommt, glaube ich, schon richtig dick auf der großen Leinwand. Ah, wenn es denn dann kommt. Genauso wie No Time to Die. 2.4.
Der ewig geschobene.
2.4.2020. Ja. Jetzt 31.3. Da spricht man aber auch locker schon von Juni oder Herbst eher.
Ja. Ja. Also das ist faktisch auch ein Milliardenfilm, der darauf wartet halt.
Und
31.3. unrealistisch. Will ich nur ganz kurz sagen, weil ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeiner Sendung nochmal angesprochen hatten. Erste Trailer, den habe gerade ich, glaube ich, auch in unserer Update-Episode mega zerrissen, No Time to Die.
Hashtag Tonspur, Hashtag nicht vorhanden.
Ja, ja. Hm. Effektspur, genau, hallo.
Kann ich mich noch gut dran erinnern.
Wer sie findet, darf sie behalten. Zweiter Trailer, No Time to Die. 180-Grad-Turn, ich kann nicht warten, den Film im Kino zu sehen, nach diesem zweiten Trailer. Meine Güte, zumindest für den Action-liebenden Kinogänger, den Gemeinen, unter die ich mich zählen würde auch. Meine Güte, sind da ein paar Szenen dabei. Zweiter Trailer, also wenn ihr euch nicht sicher seid, geht auf Nummer sicher, dass ihr den richtigen Trailer guckt, wenn ihr euch anheizen wollt dafür. Und dann könnt ihr ihn vielleicht auch im Kino sehen irgendwann.
Okay, soll ja der letzte Auftritt dann von Daniel Craig sein. Vielleicht nochmal mit einem krönenden Abschluss.
Na, besser wär's, der muss ja dann Knives Out im Jahresrhythmus raushauen.
Das stimmt allerdings, ja, genau. Gut. Hier ist immer noch was für April gelistet, sehe ich gerade. The Father mit Anthony Hopkins. Der lief doch, ist der nicht auch schon irgendwo international released worden? Meine Fresse.
Im Zweifel sage ich einfach mal
oder
ja.
Festival
weil
waren zumindest.
Oftmals habe ich damit recht, leider. Weil naja. Die Deutschen immer irgendwie leer ausgehen, habe ich das Gefühl.
Sah auch stark im Trailer aus. Sah auch nochmal nach The Two Popes, nach so einer Spitzenleistung von Hopkins in seinem hohen Alter aus. Bin ich auch super drauf gespannt. 22.04. Also alles ohne Gewehr. Was geistert hier noch rum seit mindestens einem Jahr? Black Widow.
Black Widow.
Mann, ey.
Mann.
30.04.2020, jetzt Mai aktuell.
Ich brauche meinen Marvel-Fix, ey. Zwei Folgen WandaVision ist, oder drei oder vier mittlerweile, ist einfach nicht genug halt, ja.
Das
also wenn dann die ganze Staffel WandaVision. Ja, aber wenn dann gerne auch einen richtigen MCU-Streifen wieder. Und da war halt Black Widow der nächste. Und ich meine, Florence Pugh und Scarlett Johansson, Rachel Weisz, David Harbour. Ich meine, allein das Cast ist einfach...
russischen Akzent.
Ja, aber mega, oder? Ich meine, ich kann nicht warten. Es ist, bitte geht zum nächsten Film, ich möchte da nicht so lange.
Fast and Furious 9. Was haben wir gelacht, als sie gesagt haben, hey, wir schieben das ganze Ding um 12 Monate. Das war der erste Film, wo man so konkret gesagt hat,
Stimmt, die waren die ersten, die gesagt haben, wir machen das und dann haben alle gesagt,
und dann ein ganzes Jahr, ja. Mensch, wir sind gar nicht in Schlaf gekommen. Und jetzt muss man sagen, reicht es? Reicht das, 12 Monate zu schieben auf den 27.05.2021? Werden wir sehen. Ja. Werden wir echt sehen. Das wird eine knappe Kiste, weil auch da hängt richtig viel Kohle dran an dem Franchise.
Hashtag Han lebt.
Next. Wonder Woman 1984, gerade schon angerissen. Ja. Ein Kuddelmuddel. Wie gesagt, es läuft, es wird runtergeladen ohne Ende, aber Deutschland, Europa, keine Ahnung, hier fliegt nichts Güldenes durch die Luft. Noch nicht. Nope. Gal Gadot ist traurig und guckt in Europa in die Röhre, während wahrscheinlich schon die nächsten Filme wie Red Notice und was wurde letztens noch angekündigt, noch irgend so ein Agentending mit ihr über die Streaming-Plattform nachtröpfelt. Mhm. Also Heart of Stone, glaube ich, war der Name.
Alles auf Netflix, oder, glaube ich?
Ja, Netflix hat sich da nicht die Distribution, sondern sogar die Produktions-, also die kompletten Rechte gesichert, ja.
Free Guy.
Oh, Free Guy.
Ryan Reynolds.
Da waren sie schon smart, als sie einen Trailer gemacht haben mit zig Release-Daten-Ankündigungen, weil sie nicht wussten, wann das kommt. Sollte ja auch, glaube ich, November, Dezember kommen. Mhm. Ursprünglich. Aber selbst da sagt man, bei einem Streaming-Film, nee, dadurch, dass es in Europa, ich glaube sogar in Deutschland, auch eine Kinoauswertung geben soll.
Tja, wir werden sehen.
Wird geschoben.
Aber da bei dir, so ein bisschen wie bei mir mit No Time to Die, der zweite Trailer hat es doch für dich gebracht da, oder?
Free Guy, ja, bei dem ersten war ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ja, ich habe ja nicht gesagt, dass mich das abtören, das hat mich schon angemacht, aber da wusste ich nicht so richtig, wo es hingeht. Der zweite war strukturierter, sage ich mal.
Der zweite Trailer hat mehr gebracht wegen mir, meine Güte.
Strukturierter, ich bleib mal dabei. So, strukturierter holte ich das auch ab. Uncharted, die Verfilmung.
Next.
15.07. Mal gucken, ob es kommt. Alex ist auf jeden Fall schon heiß. Ja. Auch um 12 Monate geschoben. Top Gun Maverick.
Nice.
Das war ja so einer der großen Sachen, wo man dachte, oh, das wird auch nochmal ein ordentlicher Magnet werden. 16.07. Sollte er kommen, 2020, jetzt auf den 8.7.2021.
Ich glaube sogar kurz vor Weihnachten dann mal geplant auch. Ne?
Ja, so, stimmt. Und dann alles Richtung Winter geschickt
8.7.
hat.
8.7. Ja.
Also mal gucken. Das könnte vielleicht schon mit den ganzen Corona-Impf-Sachen, könnte es vielleicht schon realistisch werden. Ich weiß es nicht.
Ja, 8.7. frühestens, ja.
Ja. Wird auch da ein enges Höschen auf jeden Fall. Kurz danach ist zum Beispiel auch Suicide Squad anvisiert für den 5.8. Wissen wir ja auch schon, kommt auch zeitgleich bei HBO Max dann in Nordamerika heraus.
Vielleicht gibt es ja in einem halben Jahr eine Antwort für Deutschland, was HBO Max.
Das wäre geil, weil jetzt echt so ein Jahr noch hier durchstampfen mit, ja cool, kommt raus, aber niemand kann es sonst im Rest der Welt sehen, ist halt echt bescheiden. Was haben wir noch auf der Liste? Ghostbusters Afterlife war ursprünglich für den August geplant, 2020 soll jetzt, ach so, gar am 11.6. rauskommen. D'accord?
Soll ich gerade machen? Ja, ne, mach mal weiter. 11.6. wird schon schwierig, ja.
Oh, ich sehe gerade, wie hier bei den Korrekturen, den Datenkorrekturen ist ja noch was viel Extremeres dabei auch.
Ja, The Kingsman, ne?
The Kingsman. 17.9. letztes Jahr, jetzt auf den 11.3. aktuell.
Nope.
Nee, das wird nix. Das glaube ich auch nicht, dass es was wird. Da müssten in nicht mal zwei Monaten, müsste ja alles fix und fertig sein, dass die Leute wieder einigermaßen in Scharen in die Kinos könnten. Unrealistisch.
Ja, und würde auch dem Aufwand, der da drin steckt, glaube ich, nicht gerecht.
Ja, macht keinen
Wenn
Sinn.
Wenn jetzt so Tenet-mäßig verheizt.
Ja, Kingsman, auch großes Franchise, dick gemacht, wird nicht funktionieren. Auch mit in der Liste, neuer Film von Edgar Wright, haben wir uns auch schon ewig Gedanken drüber gemacht. Last Night in Soho, ich glaube 24.09. ist noch das Datum vom letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, wo sie ihn jetzt
gerade... mit dem Trailer, verdammt nochmal.
Ja. So, was haben wir noch dabei? Eternals sollte eigentlich auch schon 2020 in die Kinos kommen. Nächster Marvel-Streifen hier auf der Liste ist jetzt für den 4.11. geplant dieses Jahr.
Genau ein Jahr quasi.
Genau ein Jahr, ja. Ähnlich wie Fast and Furious. Ne?
noch nichts gesehen, keine Bilder, kein Trailer, nichts, aber die Antwort ist ja, natürlich.
Okay, wo ich ja wieder ein bisschen nuckig werde, Mission Impossible 7, 18.11.2021. Das heißt, mehr oder weniger nah an Top Gun dann dran. Also zumindest relativ viel.
Gutes Datum. Dabei belasse ich es mal. 18.11. ist ein gutes Datum für so einen Film nach nach Fallout habe ich da mega Bock drauf. Und ja. Ich meine, haben sie nicht 7 und 8 auch Back-to-Back gedreht? Das heißt, wir wissen, Wahnsinn. Da geht es dann wahrscheinlich Wahnsinn. Auch zeitnah weiter. Wahrscheinlich dann genau ein Jahr später oder so.
Na, sie hat drehen ja noch. Ich meine, wir hatten ja letztens den Tom Cruise Rant.
Die sind freilich, ja, die sind ja auch fleißig in Europa unterwegs, ne?
Christopher McCrary postet ja auch immer fleißig Sachen. Ich habe aber jetzt gehört, dass, wie war denn das? Ich glaube, es gibt jetzt auch Corona-Einreisebestimmungen für die ganze Filmindustrie. Das heißt so für Filmschaffende aus Großbritannien. Das heißt, sie waren ja zuletzt in Venedig. Das heißt, wenn sie jetzt noch ein bisschen außerhalb von der UK drehen wollen, dann wird auch das jetzt wieder, kriegt man da wieder ein paar neue Steine in den Weg geschmissen. Also toi, toi, toi.
Meine Güte, das könnt ihr nicht machen mit dem Tom. Der schreit sich hier noch in den ersten Herzinfarkt. Der
das
ist auch nicht
glaube ich aber hört auch.
Hört
genau.
Mal auf damit, ey. Das will doch keiner.
Da war der angeknackste Stoche hier Knöchel vielleicht noch das geringste Problem vor 2 Jahren. Ah, was haben wir noch auf der Liste? Dune, 23.12. Stand mal im Raum letztes Jahr. Jetzt auch irgendwie für Dezember geplant. Roundabout. HBO Max letzten Endes.
Lass mich sagen, ich warte auf den zweiten Trailer, auf den guten.
Stimmt, da hast du ja auch gesagt, da hast du ein bisschen deine Probleme mit.
Ja.
Hat mich auch nicht so mega abgeholt, muss ich sagen. Und wo wir natürlich auch noch drauf gespannt sind, Matrix 4.
Der zumindest, am gleichen Tag.
Der zumindest für den 23.12. bei Dune bin ich mir nicht mehr sicher für dieses Jahr.
Ja, aber wäre ja eh beides HBO Max, das heißt, das wird nicht passieren. Das wäre ja quasi völlig gaga aus diverser Hinsicht.
Es gab ja letztens diesen HBO Max Warner Brothers Teaser-Trailer, wo man auch ein bisschen was von King Kong und Godzilla gesehen hat. Da war jetzt noch kein Matrix 4 dabei. Ich hoffe jetzt nicht, dass während wir das hier aufnehmen schon irgendwas mit Matrix 4 rausgekommen ist. Aber bis jetzt stand heute bei uns noch nichts gesehen.
Ja.
Abwarten auf jeden Fall. Hier geht es nur noch darum, wann das Ding letzten Endes in die Kinos kommt, weil abgedreht ist es. Wir hatten ja letztens
in irgendeiner
Update-Folge 2020 hatten wir ja darüber gesprochen, das Studio Babelsberg war ja der letzte Drehort. Das war dann durch das Ding.
Wir schaffen das eh nicht alles dieses Jahr. Ist okay, wenn sie wegen mir Matrix noch schieben, aber dann gebt uns wenigstens einen Trailer dieses Jahr.
Und wenn nicht, dann kommen hoffentlich, oder es gibt ja schon ein, zwei andere Sachen, die noch so aufgepoppt sind, gibt es noch genug andere Filme wahrscheinlich auch.
Das waren ja jetzt hier nur die klassischen Kino- oder ehemals klassischen Kino-Releases, wo wir natürlich bei Warner nicht wussten. Genau. Wir hatten ja gesagt, Netflix jede Woche ein neuer Streifen.
Da kommt auch noch einiges auf uns zu.
Die kleinen, oder die, in Anführungszeichen, die kleinen Streifen, die 2020 ja so ein bisschen Spotlight abbekommen konnten. Die gibt's doch 21 bestimmt auch wieder.
Ja, freu dich auf Shadow in the Cloud, sag ich dir. Da habe ich ein gutes Bauchgefühl. Seid gespannt auf jeden Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden und dann planen wir mal so ein bisschen durch, wenn wir die Review-Folgen einschieben können mit den ersten coolen Sachen aus 2021.
Ja, dann starte du doch gerne mal mit deiner Nummer 5.
Oh, das war aber jetzt ein harter Cut.
Ja.
Das war aber mal ein harter Cut.
Ja, jetzt will ich ja aber mal Butter bei die Fische und so, verstehst?
Komm, ich hol die Leute nochmal ab. Wie letztes Jahr, da habe ich ja gesagt, Leute, hört zu, Irishman, Once Upon a Time interessiert mich nicht, ist überhaupt nicht in meinen Top 10. Das war meine Ansage. Ich habe danach auch tatsächlich viele E-Mails bekommen. Da standen so Sachen drin wie neue Anmeldeversuche in deiner Dropbox, Angebot zur Risikolebensversicherung, Zahlungsaufforderung für Dezember. Also was ich sagen will, es hat niemanden interessiert letzten Endes.
Richtig.
Deshalb sage ich jetzt auch nochmal, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, unbedingt reinhören, aber ich ziehe euch direkt hier den Schinken vom Pro Tenet. Das ist auch bei mir nicht in den Platz 5, also in den Top 5. Ist raus, auch der 5-Platz, habe ich mich schon geäußert. Und, das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, Little Women. Es gab echt viele Listen, aber Little Women sogar auf Platz 1. Wo ich denke, so, Little Women.
Auch gesehen.
Emma.
Also, habe ich auch gesehen, die Listen.
Emma.
Die gleichen Listen wahrscheinlich.
David Copperfield, diese ganzen Filme, die irgendwie in diesem englischen Szenario spielen, irgendwie 17. bis 18. Jahrhundert, kann ich nichts mit anfangen. Kann ich wirklich
auch
nichts mit anfangen.
Aber es scheint da eine massive Zielgruppe zu geben und offensichtlich sind für die Leute diese Filme auch richtig dolle gut.
Ja.
Also, will ich ja gar nicht abstreiten, aber...
Nee, wahrscheinlich gibt's da irgendwas. Viele haben gesagt, ja, das ist wie so eine kuschelige Decke mit dem Tee dann da hinsetzen und dann guckt man den und dann fühlt man sich einfach nur gut.
Was willst du uns jetzt denn damit sagen? Du siebst schon mal aus, damit wir nicht überrascht sind, wie deine 5 bis 1 aussieht oder was?
Ja, eigentlich wollte ich nur Tenet erwähnen, dass der nicht drin ist und Little Women ist mir gerade noch eingefallen. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, glaube ich.
Okay, ja, gut. Tenet ist nicht in Ronnys Top 10 und Wasser ist nass.
Ja. Und Little Women ist auch nicht dabei.
Gut. Schock.
Komm, aber was euch nicht schockiert, ist mein Platz 5 wahrscheinlich. Jetzt muss ich anfangen, das heißt, ich muss nachher auch als erster Platz 1 offenbaren.
Kann das sein? Sieh, jetzt fällt der Groschen, warum ich Not in der letzten Folge gesagt habe, lass mich doch vielleicht einfach anfangen.
Okay, hört gut zu, Zahlenspielerei, Platz 5, 1917. Überraschend oder nicht überraschend, nehmt es wie ihr wollt. Sam Mendes, wir haben eine ganze Review-Folge, nämlich Review-Folge 34, diesem Film gewidmet. Dean Charles Chapman, George MacKay kämpfen sich dadurch den Ersten Weltkrieg. Und ich weiß gar nicht, ob man noch mehr unsere Review hinzufügen kann. Es ist wirklich eine eindringliche Umsetzung, die nahezu durchgehend spannend ist. Und vielleicht klingt es für den einen oder anderen absurd. Ich habe mich in vielen Teilen an Mad Max Fury Road erinnert gefühlt. Du hast einfach, klar, du hast einen Plot, das ist so ein bisschen das Kontra, der ist nahezu austauschbar, der ist auch relativ dünn und die Charaktere sind nicht so mega tief, dass du jetzt wirklich mit jedem connecten kannst, aber dieses physikalische Momentum, was so einen durch den Film trägt. Es gibt riesige, opulente Sets, durch die man durchgepresst wird, die eine beängstigende Atmosphäre auch aufbauen. Und spätestens in der Nachtszene, wo mit Leuchtfeuer gespielt wird, da habe ich wirklich im Zusammenspiel mit diesem opulenten Soundtrack, habe ich halt wirklich so Gänsehaut bekommen. Und das war für mich auch so eine der großen Szenen 2020, die bei mir hängen geblieben ist. Und deshalb kann ich nur sagen, 1917 ist eine super fesselnde Inszenierung und muss ich so sagen, für mich ein visuell, also vor allem visuell überwältigendes Meisterwerk. Und deshalb für mich auf Platz 5 in meinen Top 10. Alex wird das wahrscheinlich gleich nochmal ergänzen. Deine Platz 4.
Nee, erstmal mit Platz 5 gerne.
Ach so, sorry, ich war schon auf meiner Liste 1 weiter.
Ja, mein Platz 5, den hattest du schon in der letzten Episode, ist Love and Monsters.
Oh, unter den Top 5.
Ja, tatsächlich. Damit eröffne ich heute meinen Platz 5. Warum? Weil ich habe eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Schneid gerne nochmal rein, was du in der letzten Folge gesagt hast.
Okay.
Es ist einfach ein toller Genre-Mix, der wirklich das vereint, was wir auch in Filmen wie zum Beispiel Zombieland für gut befunden haben, der das hier durchaus schafft, in ein neues, originelles Gewand zu packen. Sympathische Darsteller. Du hast es gesagt, gerne mehr davon. Egal, ich sage in Serienform, das könnte ich mir gut vorstellen, weil ja das auch so ein bisschen der Kritikpunkt war, dass es so ein kleines, sowas Episodenhaftes hat.
Ja, genau.
Mit so einem vielleicht Wiederholenden, was man so der größte Kritikpunkt vielleicht auch war. Aber für mich eine super interessante Welt, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit so einem trockenen, teilweise auch zynischen, sarkastischen Humor. Anders kannst du mit so einem Endzeit-Welt auch gar nicht umgehen. Hat mich gut abgeholt, war ein absoluter Überraschungshit für mich. Null Erwartungen gehabt, sehr, sehr positiv auch überrascht gewesen und fühlte mich einfach von vorne bis hinten sehr, sehr gut unterhalten und ich hatte es in der letzten Folge schon mal gesagt und ich wiederhole es auch jetzt nochmal.
Bitte?
Ich hatte so ein paar Schwierigkeiten mit meinen Top 10 und mit den Filmen auch, die jetzt so 10 bis 5 wegen mir oder auch 10 bis 4 drin sind. Da gibt's hier und da überall so ein Haar in der Suppe, das man auf jeden Fall finden kann und so halt eben auch bei Love and Monsters, aber trotzdem hatte ich einfach Spaß, die 2 Stunden das zu gucken und dachte mir, ja, davon könnte ich auch noch mehr sehen und das kann ich jedem empfehlen und von daher hoffe ich, und das wiederhole ich nochmal, was wir in der Review auch hatten, wenn du die Chance habt, den zu sehen, dann tut das gerne. Er ist jetzt auf Netflix? Wird auf Netflix sein.
Früher.
Ne?
Im Frühjahr. Ja. Es gibt noch keinen konkreten Termin. Also zumindest jetzt nicht, wo ich das sage. Falls ihr das schon wisst, dann habt ihr das wahrscheinlich jetzt schon über unsere Instagram-Story rausgekriegt. Aber wir wollen uns jetzt gerade nicht festlegen.
Den Service machen wir, aber wir wissen, Netflix wird einspringen an der Stelle und es einer breiten Masse präsentieren.
Das war auf jeden Fall eine coole Info, genau.
Genau, und damit würde ich auch schließen. Von daher gibt es keine Entschuldigung, Love and Monsters nicht euch zu geben. Monster, Love Story, Zombieland-Vibes.
Ja, mit allem d'accord. Meine Meinung habe ich auch schon abgegeben. Toller Mix. Seid gespannt, wenn ihr den noch nicht gucken konntet über die nordamerikanische Auswertung, dann kommt er spätestens im Frühjahr hoffentlich, aber relativ sicher wahrscheinlich, dann auf Netflix erscheinen.
Puh. So, jetzt darfst du dann in deinen Platz 4 kommen.
Platz Nummer 4. The King of Staten Island. Habe ich jetzt von deiner Seite auch
erste
noch gar
Korrektur,
nicht gehört.
Erste Korrektur wurde direkt an mich rangetragen, nachdem wir unsere Episode gemacht haben. Haben sich direkt, kamen die New Yorker zu mir und meinten, ihr beiden Vollhorste, Staten Island.
Staten Island.
Nicht Staten Island, Staten Island. Direkt geoutet als Leute, die keinen Peil haben, nicht Native sind.
Die dummen Idioten
und habe ich mir direkt von den, ja, habe ich mir direkt von waschechten New Yorkern aufs Butterbrot schmieren lassen müssen. Staten Island, du Penner. Okay.
Ah,
so, gebe ich jetzt mal freundschaftlich an dich weiter.
Lass mich das rausschneiden. Achtung. Meine Platz 4.
Wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag. Ach,
genau, also nochmal. Meine Platz 4, The King of Staten Island.
Nope, immer noch nicht. Gut.
Okay. Meine Platz 4, The King of Staten Island.
Oh, besser, ja, okay, gut. Willst du noch einen machen, nur zur Sicherheit?
Haben wir, nein, stopp. Ich muss es ja jetzt auch alles nochmal neu übersprechen. In der Review-Episode Nummer 38, da haben wir es nämlich auch mehrmals falsch gesagt, wahrscheinlich. und jetzt kommt meine nächste Herausforderung. Film
von?
Judd Apatow. Ich habe geübt, heimlich habe ich geübt.
Der Mensch ist doch lernfähig.
Ey, nicht so. Vorstart der Folge hier echt 10-mal durchgeübt. Puh. Und jetzt habe ich sowieso nur das Sample reingespielt. Ich habe das natürlich nicht live gesagt.
Du nicht rot wirst hier, wenn du...
Also, King of Staten Island. Pete Davidson, Bill Burr, auch nochmal hier zur Erwähnung, spielen in einem bisschen überlangen Indie-Streifen mit, also gerade von... vom Judd kennt man ja so die bunten Sachen, das haben wir ja auch in der Review schon geklärt, die ja so
der
ein bisschen
Judd.
Die so ein bisschen im Vorort spielen, so ein bisschen quietschebunt sind und so ein bisschen pubertärer Humor.
Ja.
Das ist hier auch ähnlich, aber nichtsdestotrotz hat es stark autobiografische Züge. Pete Davidson hat auch schon seine SNL-Erfahrungen, die er halt komplett hier mit einfließen lassen kann, spielt es einfach, rockt diese Rolle einfach komplett runter. Bill Burr, geiles Gegengewicht zum schlaffen Gammler, der hat hier wirklich ein paar Glanzpunkte und bringt hier richtig gute Contra-Vibes mit rein. Wie gesagt, hat ein, zwei Längen der Film und die Charakterzeichnung von ein paar Leuten ist eher ein bisschen dünn oder vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, aber die komplette Inszenierung, wie es gemacht ist und diese Story, dass man halt die Erfahrung von so einem Filmemacher hat, das aber plötzlich in so einen Indie-Look quetscht, weg von diesem Setting der schicken Vororte halt geht, wie es bei vielen anderen Coming-of-Age-Formaten halt einfach ist, sondern es ist einfach rauer, es ist einfach dreckiger. Dadurch ist es aber auch viel realistischer und es hat einfach eine gewisse Nähe, die man da auch aufbauen kann. Und deshalb ist es für mich so eine liebevolle Komödie, abseits vom Humorkommerz, den man sonst so kennt. Und wie ich schon damals gesagt habe, für mich einer der schönsten Filme des Kinojahres. Platz 4, The King of Staten Island.
Nice. Ja, nee, finde ich gut. Ganz knapp, bei mir auch nicht in den Top 10, war auch so ein potenzieller Kandidat für Platz 10. Und wäre auch fast einer gewesen, den ich erwähnt hätte, als wir drüber gesprochen haben, wer es nicht geschafft hat. Ne? Ich hatte, glaube ich, Trial of Chicago 7 und Spontaneous erwähnt.
Ja, richtig.
Hatte überlegt, wird's noch King of Staten Island, muss ich dir noch mit reinwerfen.
Den hast du
aber
weggeschnitten,
auf dich,
den dritten, oder?
Ja, und auf dich ist Verlass. Hatte so ein Gefühl, dass er in deinen Top 10 auftaucht. Hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er so weit oben ist, aber ich kann es auf jeden Fall alles gut nachvollziehen. Bin mit dem meisten, was du gesagt hast, auch tatsächlich d'accord. Hatte für mich, wie gesagt, auch so ein paar Längen und ein bisschen der Plot plätschert so vor sich hin, verstolpert sich auch so ein bisschen dahin, aber die zentralen Figuren reißen es unterm Strich raus. Die tragen das Ganze, ne? Muss man einfach so sagen. Und gerade mit dem Wissen, dass es so leicht auch autobiografische Züge hat, starkes Ding, ja.
Die ein, zwei Längen sind mir vor allem aufgefallen, als ich den noch ein zweites Mal dann mit einem Kumpel zusammen geguckt habe. Aber trotzdem dachte ich auch, wo ich den jetzt das zweite Mal gucke, da ist so kleiner und großer Humor dabei und es ist halt ja eine liebevolle Komödie, wo du einfach mit einem guten Bauchgefühl halt rausgehen kannst und sagen kannst, ach Mensch, an einem Sonntag, da sage ich halt nö zu der Freundin mit Little Woman, sondern dann setze ich mich mit der Decke und dem Tee hin und gucke mir halt nochmal The King of Staten Island an.
Siehst du, und jetzt hast du es beim dritten Mal sogar ganz ungewollt einfach richtig gesagt.
Ja, habe mich kaum konzentrieren müssen.
Mhm. Da bluten schon die Ohren.
Fast. Deshalb würde ich sagen, sag mal, was deine Platz 4 sonst sind. Deine Platz 4.
Ja, kann ich machen.
Warum mache ich denn mal Plural? Dein Platz 4.
Meine Nummer 4 ist 1917.
Beide also in die Top 5 ja. reingeradet.
Der Texas Switch, den wir hier gemacht haben. Das Switcheroo. Ja, bei mir ist es tatsächlich bis auf Platz 4 vorgerutscht, denn alles, was du gesagt hast, kann ich nur so unterschreiben. Für mich erstmal, falls wir es nicht schon erwähnt hatten, wir haben da eine Review vorbereitet dazu.
Warte, so schnell raus. Review Nummer 34.
Vielen Dank. Ja, ein technisches, ein Audio, ein kleines audiovisuelles Wunder ist es einfach. Und wenn man sich da, und von daher irgendwo, hallo Roger Deakins, High Five nochmal. Große Klasse, da
der One-Shot. Ich glaube, er hat gerade zugestimmt.
Ja, der DOP da auch jetzt endlich Oscar-prämiert damit. Hat ja durchaus den einen oder anderen abräumen können. Ein solides Cast, auch da in den kleinen Nebenrollen stark gecastet. Schön gespielt mit dem Ersten Weltkrieg. Unübliches Setting gewählt. Alles in einem One-Shot gedreht. Also eine große Plansequenz. Allein das schon eine riesen Herausforderung. Und wie du gesagt hast.
Apostroph, ja. Ist ja.
Apostroph.
Fußnote, also stimmt ja so nicht ganz.
Sag haben wir ja in der Asterix? Nein, ist natürlich keine echte Plansequenz, nicht komplett, aber ja. Es fühlt sich an wie eine komplette Plansequenz.
Nur, dass jetzt das nicht die Leute bei, die Leute ausspringen und sagen, so ein Idiot, das stimmt gar nicht. Ich habe genau gezählt, das sind 36 Teilsequenzen.
Ja, eine Unschärfe drin gewesen in meiner Aussage. Vielen Dank fürs Nachjustieren,
genau.
Aber...
Genau, nicht wenn wieder die New Yorker kommen und es wieder aufs Maul hauen.
Rein, wenn man sich technisch dafür interessiert, wie Filme umgesetzt werden, ist das hier absolutes Leerkost letzten Endes, mit H, nicht mit E. Also das kann man tatsächlich gut durchanalysieren. Die Behind the Scenes, die Making-ofs, sehr, sehr aufschlussreich, wie du gesagt hast, ne, da das Schattenspiel in der Nachtsequenz, alles vorher genau durchgeplant gewesen. Ganz, ganz stark. Toller Soundtrack und die Kamera immer ganz nah dran und hat auch für mich da diesen Druck erzeugt, den du normalerweise ja, wenn du nicht so wirklich cinematografisch arbeiten kannst, nicht so mit den Brennweiten in die Höhe gehen kannst und dann alles komprimierst, sondern alles sehr weitwinklig gefilmt, da geht gerne mal auch so ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Hatte ich hier überhaupt nicht das Gefühl. Und ja, der Plot ist ein bisschen flach, aber das ist im Prinzip ein Kammerspiel in einem riesengroßen Setting, das sie dem da geben eigentlich. Und ja, von daher Platz 4 war nicht schwer an der Stelle.
Ja, in der Tat. Ich habe es, glaube ich, gerade nur angerissen gehabt. Ja, gerade, wie gesagt, diese Sets, ich hatte es jetzt gerade mit der Nachtsequenz als Beispiel angeführt, aber auch diese, wo es anfängt, diese Schützengräben, diese bombardierte Landschaften, was sie da gebaut haben, kilometerweit, ja, und dann wirst du da die ganze Zeit mitgenommen, das ist halt einfach...
Es ist ja aber auch eine Sache, wie fügst du es an, ne? Wir hatten, du hattest in der letzten Folge Extraction, auch große Werbung mit einer Plansequenz, da haben sie es nicht mal probiert. Die Schnitte zu kaschieren, gefühlt zumindest. Also es war offensichtlich, hier saß ich da und dachte mir, war das einer? Oder? Oder nicht? Oder doch?
Wahrscheinlich schon, vielleicht?
In Zweifel, ja.
Genau, und spätestens halt die Schlusssequenz von 1917. Du kennst ja aus dem Trailer, du hast sie schon mal gesehen, du kennst irgendwie dieses Featurette, wo du siehst, oh, der ist da wirklich in den Komparsen gelaufen, trotzdem ist das ein Film. Und dann siehst du es aber im Film, auch hier wieder, wie in der Nachtsequenz mit diesem Soundtrack. Und das ist halt einfach nur Gänsehaut und bombastisch, im wahrsten Sinne.
Definitiv.
Top 3. Wir sind auf dem Siegertreppchen angekommen.
Ja, und Podest.
Meine Top 3 sind Filme, über die wir in keiner Review gesprochen haben.
Das ist aber nicht nett von dir.
So Leute, Get Duked ist raus. Ich muss euch den Zahn ziehen. Es tut mir leid. Aber ich glaube, ich kriege auf jeden Fall den Alex mit abgeholt. Weil nicht drüber gesprochen, in der Review heißt ja nicht, dass wir noch überhaupt gar nichts hier irgendwie erwähnt hätten. Mein Platz 3 2020, Palm Springs. Ein Film mit und teilweise sogar von Andy Samberg. An der Seite kriegt er hier die Christine Milioti gestellt. J.K. Simmons taucht auch noch auf als witziger Sidekick. Kam bei Hulu letztes Jahr raus, ist also auch noch ein bisschen schwer, da ranzukommen. Obwohl ist er mittlerweile bei Prime, ich weiß es gar nicht. Guckt am besten direkt mal selbst nach, wenn ihr den Film auch noch sonst gar nicht gesehen habt. Es ist, muss man fast sagen, das Abbild einer gewohnten Story, wie es auch im Trailer schon erklärt wird. Es ist halt ein Film über einen Time Loop, also über eine Zeitschleife, in die Andy Samberg hineingerät. Aber bereits die...
Darf ich kurz dazwischen grätschen?
Ja, kurz dazwischen.
30. April, ab 30. April auf Scheibe in Deutschland.
Sogar das, auch nicht schlecht.
Ja.
dann ist das doch mal eine coole neue Info. Das packen wir auch auf jeden Fall in die Instagram-Highlights. Zeitschleifenfilm mit Andy Samberg. Bereits wie das ganze Ding thematisch eingeführt wird. Es findet auf einer Hochzeit statt. Wie der Charakter um Andy Samberg eingeführt wird, dass du sofort weißt, was los ist, aber du direkt so Bock hast zu wissen, wie ist man da hingekommen und wie spielt das Ganze jetzt zusammen. Und auch, dass es halt nur um diese Hochzeit drumherum stattfindet oder in diesem kleinen Teilort, wo es spielt. Es ist ein sehr kleiner Handlungsspielraum, es ist dadurch sehr intim, nah dran, es ist nicht wie Edge of Tomorrow, so eine super Alien-Invasion, oder es ist sogar im Vergleich noch viel kleiner als Groundhog Day, weil es halt wirklich, ja, einfach viel intimer und näher dran ist. Und für mich einer der größten Stärken hier ist einfach die Chemie zwischen den Hauptdarstellern Andy Samberg, Christine Milioti. Die passen perfekt zusammen und man muss auch sagen, und deswegen ist es für mich einer der besten Filme, auch alle restlichen Komponenten, Story, Musik etc., die greifen so perfekt ineinander, dass es jetzt kein super Blockbuster ist, wie, was weiß ich, die wir vorhin aufgelistet haben, die vielleicht auch dieses Jahr rauskommen, aber es ist halt ein Film, da habe ich wirklich nichts, wo ich sagen kann, da habe ich mich dran gestoßen, sondern es ist einfach eine knallbunte Komödie, die von vorn bis hinten perfekt zusammenpasst und für mich sogar wie Groundhog Day eine Tendenz zum Klassiker hat. Deshalb fand ich den halt richtig, richtig gut und deshalb hat er es für mich auf Platz 3 geschafft. Und das ist jetzt ein großer Spoiler, für mich der beste Film 2020. Der beste nicht animierte Film 2020.
Ja, also ich bin tatsächlich, ich habe ihn in meinen Top 20, lass es mich so sagen, da ist auf jeden Fall drin. Aber ja, kommt auf keinen Fall für mich an Groundhog Day ran. Ich fand insbesondere das erste Drittel hat gezeigt, was er hätte sein können, wo er genau mit den Sachen spielt, wie du gesagt hast, dass wir uns in dem Mikrokosmos so ein bisschen wohlfühlen, auskennen, wir wissen, was passiert und dann man genau damit spielen kann. Dann diesen Twist, dass man noch eine weitere Person damit reinschmeißt. Eigentlich kennen die Zuschauer die ganzen Spielregeln schon, weil hat genug Filme in die Richtung gegeben, du hast es schon gesagt,
Groundhog Day, ja.
Wegen mir Edge of Tomorrow noch oder auch Happy Death Day.
Ja, stimmt,
und so,
stimmt.
Aber irgendwie hat das für mich dann in der zweiten Hälfte doch wieder ein bisschen verstolpert oder hat einfach irgendwie auch ein bisschen Plot liegen lassen. Ich fand, dass er sich dann da so ein bisschen im Kreis dreht, um ehrlich zu sein. Mhm. Und dass die Auflösung, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so, die Figuren suchen die Auflösung nicht in einem märchenhaften Epiphanie, sage ich mal, wie vielleicht bei Groundhog Day, sondern in der Wissenschaft. Nette Idee an für sich, aber waren so ein paar Sachen waren für mich dann ein bisschen weiter hergeholt und es gab so ein paar random Szenen, wo ich nicht ganz genau sicher war, warum die drin sind. Zum Beispiel die Bar, die Biker-Bar.
Stimmt.
Ja. Das ist halt nicht gereicht hat bei mir für die Top 10, aber ich kann bis zum Großteil ich bin ein riesen Andy Samberg-Fan, es ist ein bocksolider Film, da haben wir es wieder, Trinkspiel und die Chemie zwischen den Hauptdarstellern ist auf jeden Fall da, der ein oder andere Twist ist auch trotzdem noch gegeben, J.J. Simmons geht sowieso immer,
caste
den wegen mir als kleine Nebenrolle in jedem Film, ja und von daher, Ende April kommt er auf Scheibe, also warum nicht, Kinder?
Gebt euch das gerne, ja. Ich kann deine Argumentation auch nachvollziehen, aber es war für mich auch ähnlich wie The King of Staten Island, so ein Film, wo ich gesagt habe, da gehe ich einfach mit einem guten Gefühl wieder raus, auch da mehrmals mit unterschiedlichen Leuten gesehen, wir haben immer gut gelacht, auch wenn, wie du gesagt, in der zweiten Hälfte vielleicht, wenn es da Sachen gibt, wo man sagen kann, jetzt kommt so ein bisschen dieses Paradox von Zeitreisefilmen so ein bisschen mit rein, das kann doch so gar nicht funktionieren oder sowas. Aber da habe ich auch beim zweiten Mal dritten Mal vollkommen drüber weggeguckt und für mich einfach so ein heimlicher Film 2020, der für mich einfach so ein bisschen Licht in dieses sonst sehr dunkle Kino ja hineingebracht hat. Metapherende.
Das ist doch schön.
So, jetzt musst du aber noch nachlegen. Dran, oder?
Platz 3, ja. Mache ich auch. Haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ich bin mir relativ sicher, du hast ihn auch nicht gesehen.
Ho, ho, ho.
Ja, In Other Round.
Ah, der Rausch. Stimmt.
Der dänische Film 2020, wo gibt...
Haben wir das vorhin erwähnt oder schon in der letzten Folge? Das ist auch so ein typischer Film, kam schon irgendwie vor allem in Dänemark natürlich raus und teilweise Festivals,
Yes.
Aber hat jetzt das offizielle Release-Datum in Deutschland im Januar, glaube ich. Oder hatte der das jetzt
also
gerade?
Ähnliche Baustelle wie Palm Springs, ne? Ich glaube eigentlich nicht so richtig easy ran.
Ich glaube, heute. Soll er nicht heute kommen? Oder morgen? Kann, oder letzte Woche? Ist egal, es sind eh keine Kinos
ganz ehrlich,
offen.
Es kommt eh nichts.
Ja, es ist wurscht. Also,
nützt doch nichts.
Okay, aber ich habe dich vom Thema abgebracht. Ja, ich habe nicht gesehen, weil für mich ging es halt eher in Richtung 2021. Aber schieß los. Platz 3, Dios mio.
Ja, auf jeden Fall. Ein Film von Thomas Winterberg. Mads Mikkelsen ist so der herausstechende Hauptdarsteller. Um den dreht sich so ein bisschen auch. Aber unterm Strich, worum geht's? Vier Männer sagen, sind wir performanter, funktionieren wir besser im Beruf, im Alltag, sind wir verträglicher, so typische Midlife-Crisis-Männer, ne, irgendwie Mitte 40, stehen im Leben, einige haben Familie, einige sind Single, alle sind nicht so richtig zufrieden. Funktionieren wir besser, wenn wir so einen Grundpegel von einer halben Promille haben? Alkohol.
Klingt nach einem validen Experiment.
Basiert auch auf ich sag mal, lose wissenschaftlichen Thesen und die sagen, lass uns das mal probieren und wir ziehen das wissenschaftlich auf, weil wir sind ja alle Lehrer an der gleichen Schule und das insgesamt ist einfach ein unheimlich starkes Cast, das sie da haben. Sehr, sehr nahbar, sehr, sehr schön rübergebracht. Ich fand die Prämisse generell schon nach dem Trailer interessant, aber das Cast, ich hätte nie gedacht, wie unterhaltsam es sein kann, so vier Männer in der Midlife-Crisis mitzuverfolgen in dem Film. Das ist so, es gibt eine super schöne Szene, wo die zusammen tanzen, einfach betrunken. das hätte ich nie gedacht, dass mich das unterhält, wenn das irgendwie so vier Männer mittleren Alters machen. Weißt du? Das ist halt total abgefahren und es hat natürlich auch noch eine Message, das Ganze, ne? Alkohol ist eine Droge. Alkohol, manche können damit vielleicht auch einfach aufhören, wenn du das ein paar Wochen gemacht hast, vielleicht andere nicht. Ja. Und genau das kommt bei dem Film auch ran. Und wenn du dich damit noch ein bisschen länger beschäftigst, dann kommst du nämlich auch dazu festzustellen, dass Dänemark ein Trinkproblem hat, ganz generell. Es gibt Statistiken. Oha. Es gibt Dänemark führt bei Jugendlichen bis 15 Jahren die Statistik, was den Alkoholkonsum betrifft. Um genau zu sein, haben die skandinavischen Länder sogar und so hohe Steuern auf Alkohol erlassen, dass jetzt endlich seit kurzer Zeit erst ein Rückgang im Alkoholkonsum generell zu erkennen ist, durch die hohe Besteuerung.
Ich wollte gerade sagen, Schweden, Norwegen, das ist doch unbezahlbar, wenn du da einen trinken gehen willst.
Ich habe mich da quasi so reingelesen wie du nach Dark Waters, glaube ich, in die Thematik. Aber warum habe ich das gemacht? Weil das Ende unfassbar kontrovers ist. Ich will es gar nicht vorwegnehmen. Ja. Aber ich saß da und dachte mir, gefällt mir das Ende oder gefällt es mir nicht? Und ganz nebenbei ist er super, super ordentlich gedreht, gibt da ganz, ganz tolle Arbeit mit, wie sich das Bild verändert, wenn getrunken wurde. Da wird auf einmal ein bisschen Kontrast reingedreht, ein bisschen mehr Schärfe, alles wirkt ein bisschen klarer, ein bisschen bunter, ein bisschen lebenswerter. Das ist jetzt nicht absolut überdreht, aber es ist da, wenn du ein bisschen drauf achtest. Und von daher, vielleicht auch für dich dann jetzt gleich direkt der Hinweis, achte direkt mal drauf. Manchmal fallen einem so Sachen ja auch gar nicht vielleicht auf beim ersten Mal gucken.
Das stimmt, ja.
Ich war absolut positiv überrascht, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er mich so abholt, dass er so intime, so unterhaltsame Geschichten sehr, sehr nahbar erzählt. Das könnten auch die Jungs, sag ich mal, um die Ecke sein, die Lehrer, die wir hatten oder die man so kennt. Und von daher Another Round, schon eine kleine Perle für mich, weil wird, glaube ich, nicht so groß drüber gesprochen. Ihr findet den, wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, unter Der Rausch in Deutschland.
Platz 3 war das jetzt.
Korrekt, das heißt, du darfst
von Alex
mit Silber weitermachen.
Ich mache jetzt mit Silber weiter und das habt ihr schon mal gehört hier in unseren Top 10. Meine Top 2 Soul von Pixar.
Oh.
Pete Docter hat hier nach Inside Out, also Alles steht Kopf von 2015 nochmal nachgelegt und das war auch so, da kamen so die größten Bauchschmerzen bei mir hoch. Denn da muss man so ein bisschen meine eigene Verbindung zu Pixar vielleicht kennen. Ich bin halt ein großer Pixar-Fan seit meiner Jugendzeit gewesen. Also wo Toy Story rauskam, der zweite Teil, A Bug's Life, das große Krabbeln, was da alles kam. Und dann kamen für mich auch nochmal so Highlights. 2003 kam Findet Nemo heraus. 2008, das hat mich auch nochmal richtig abgeholt, hat Pixar dann mit Wall-E nochmal nachgelegt. Fand ich richtig, richtig stark. Hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen den Kontakt zu Pixar verloren. Die Filme sind nicht unbedingt schlechter gewesen, aber das Angebot wurde größer. Teilweise hat man aber noch mehr so eine jüngere Zielgruppe angesprochen. Ich denke da immer so an Oben, also Ab. Da konnte ich nicht viel anfangen mit diesem Film. Das war mir einfach zu bunt und zu harmlos. Und jetzt hier mit Soul, ja, kam wirklich kurz vor Jahresende, hat man wirklich eine erwachsene Story herum um eine wirklich erwachsene Person. Das ist die Hauptfigur, das sind die Probleme, die ein Erwachsener haben kann, sich im Leben zurechtzufinden oder wirklich interplanetarisch gesagt an den Sinn des Lebens überhaupt erstmal zu denken zu müssen, weil man vielleicht keinen Erfolg hat im Leben. Und man hat ein viel reiferes Setting. Es spielt in der Großstadt, es geht um Jazzmusik etc. pp. Und genau das hat meinen Nerv getroffen. Also nicht Jazz, aber dennoch halt dieses viel erwachsenere Thema. Und dennoch hat man so eine bunte Verbindung zu einem jüngeren Publikum, einfach weil man verschiedene Stilarten dann ein bisschen mischt. Das hast du ja vorhin auch gesagt oder bei deiner Auswertung zu Soul. Und wir haben den auch zu dritt, glaube ich, geguckt. Wir haben oft gelacht, zwar natürlich ab und zu mal auch flacher Humor, aber immer irgendwie treffsicher. Und er erfindet nicht viel neu, aber ist alles, was gemacht und gesagt wird, sitzt. Und in der zweiten Hälfte, fand ich, lässt dieser Humor ein bisschen nach. Und für mich hätte das Ende auch noch eine etwas bitterere Note haben können. Aber für mich unterm Strich der erwachsenste Pixar-Film mit einer sehr großen Spannbreite, was Emotionen angeht, Figuren und Problemansichten. Dadurch für mich wesentlich realitätsnah, weil es einfach nicht mehr so kindlich abstrahiert ist. Alles sehr schön zusammengebracht und im Fazit eine sehr schöne, sehr gute Animationsunterhaltung mit einer teilweise frischen Note durch eben so einen Tiefgang auf der emotionalen Seite, und fand ich richtig gut. Muss ich mir demnächst auch unbedingt nochmal anschauen, hat mir richtig gut gefallen. Und mit der Historie zu Pixar hat mich richtig gut wieder stark abgeholt. Fand ich richtig gut. Habe ich schon gut gesagt?
Ja, ich glaube, du fandst ihn relativ gut.
Platz 2, Soul.
Ich bin d'accord, bei mir war übrigens auf Platz 9. Ich hatte auch gesagt, ne?
Stimmt, letztes Mal aufgefallen. Es hat das an einem Tag aufgenommen, die Sendung. Das ist unglaublich.
Erwachseneres Setting, erwachseneres Publikum. Leute hoch oben im Norden, habe ich gehört, hatten da möglicherweise Pipi in Augen, als sie das gesehen haben. Mhm. Nicht ich, andere Leute, habe ich gehört. Über drei Ecken. Ganz weit woanders.
I'm not crying, you're crying.
Genau. Von daher würde ich direkt mal übergehen, bis Ronny ihren Taschentuch gefunden hat, zu meiner Nummer 2.
Let's go.
Ja, meine Silbermedaille geht an Dark Waters. Ja.
Der ist ja richtig weit nach vorne gekrochen bei dir.
Ja, weil...
Bei mir noch auf Platz 6 letzte Woche.
Richtig. Aber alles, was du gesagt hast, trifft zu. Nice. Absolut weiterhin relevante Thematik. Jeder sollte den Film gesehen haben. Er ist mit einem grandiosen Cast makellos, zeitlos erzählt, was ich ganz wichtig finde, weil das Thema eben so relevant ist. Finde ich es super, wenn es eine filmische Interpretation davon gibt, die dich aufklärt, unterhält und auch in 30 Jahren im Zweifel noch funktioniert. Weil, sind wir mal ehrlich, das Thema wird vermutlich in 20, 30 Jahren leider nach wie vor durchaus eine gewisse Relevanz haben, immer noch. Und all das sind Gründe, warum ich sage, ja, der ist auf Platz 2 bei mir in der Liste gut aufgehoben. Den sollte man einfach gesehen haben. Und vielleicht wird es nicht der Film, den man sich jedes Jahr einmal anguckt, aber wenn es ein Film ist, der dich Themen googeln lässt, mit denen du dich bisher nicht auseinandergesetzt hast,
wo du glaubst,
mit denen sollte man sich auseinandersetzen, ob man das jetzt so exzessiv betreibt wie du oder nicht, sei mal dahingestellt, aber einfach drum zu wissen und nicht zu sagen, worum geht's jetzt gerade, sondern einfach zu sagen, ja, ich habe mich da zumindest mal kurz mit auseinandergesetzt. Und wenn es nur in den 2 Stunden war, in denen der Film mir davon erzählt. Allein das reicht für mich schon, damit er halt ganz weit oben sein muss. Und deswegen war es für mich jetzt nicht so schwer, ihn da auf den 2. Podestplatz zu heben.
Nice. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, alles gesagt in der letzten Folge.
Ja,
mein Platz 6, Dark Waters, kann ich auch nochmal alles unterstreichen. Und dann, ja, okay, dann flitze ich jetzt zu Platz 1, um die Sendung hier auch langsam voll zu machen, wie ich gerade sehe, wenn ich auf die Uhr gucke.
Wie ein Pflaster, mach's schnell.
Es kommt kein Realfilm mehr, habe ich schon gesagt. Platz 1 für mich. Und Überraschung vielleicht, ich weiß es nicht. Wolfwalkers. Wir hatten kurz über den Trailer gesprochen. Animationsfilm 2D, handgezeichnet, kam auf Apple Plus raus am 11. Dezember, also auch noch so im gleichen Spielraum wie Soul. Um es kurz abzureißen. Film von Tom Moore und Ross Stewart. Warum hat mich das so angemacht? Weil ich habe diesen Film geguckt, dieser Animationsstil, wie es erzählt ist, wie es einfach alles zusammengebaut ist. Ich saß da und fühlte mich, als würde ich eine Mischung aus Cup und Kappa und Prinzessin Mononoke gucken. Und das sind so zwei Filme, die haben mich auch so in meinem Leben geprägt. Einmal emotional, einmal so vom Wow-Effekt voll in die Anime-Welt reingezogen. Und das hat mich einfach so ein bisschen staunen gelassen. Ist handgezeichnet, dennoch geht's genau wie Soul, 1 Stunde 40 Minuten. Es gibt sehr coole Spielereien in dem Film. Es wird mit dem Bildseitenverhältnis gespielt, Hashtag #The5Bloods, aber auf eine kreative, narrativ begründete Art und Weise, sehr schön gemacht. Es gibt sehr kreative Bildaufteilungen. Es geht über ein Splitscreen, teilweise arbeitet mit so einer Art Tryptikon, wo man so das Bild quasi in drei Teile aufteilt und guckt euch den Film an, dann wisst ihr, was ich meine. Sehr schön gemacht, ja, habe ich so zuvor.
Sehr freie Interpretation von dem Wort Perspektive im Film.
Ja, fand ich. Genau, das kommt noch dazu. Das Einzige, was man dem Film vielleicht ein bisschen ankreiden kann, die Story ist natürlich relativ klassisch erzählt. Es gibt wenig Überraschungen, ja, gerade das Ende. Auch hier, wie bei Soul, hätte für mich einfach noch so eine bittere Note haben können. In welcher Form?
Wenn ihr Disney-Filme gesehen habt, dann wisst ihr Bescheid.
Genau.
Ich fand, die Story war sehr Disney-like.
Ja, genau. Und da komme ich nämlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Für mich der größte Top-Punkt: der Zeichenstil hat mir super gut gefallen, die insgesamt sehr, sehr liebevolle Inszenierung und ja, ist klassisch erzählt und inszeniert und in meinen Augen auf dem Niveau der ganz großen Disney-Klassiker und hatte ich lange nicht mehr, dass mich so ein 2D-Film so abgeholt hat. Wir hatten auch bei dem Trailer drüber gesprochen, geile Musiksequenzen, man hat ja hier den Running with the Wolves Song von Aurora mit reingebettet in den Film, mich auch mega abgeholt, sehr schön gemacht. Und ja, für Disney-Fans guckt er auf jeden Fall rein. Weil das ist wirklich ein kleineres Studio, das bringt aller Nase lang halt nur wirklich so gefühlt, war das jetzt der zweite Film, glaube ich, den sie rausgebracht haben. Fand ich richtig, richtig gut. Bauchentscheidung, hat mich komplett in meine Kindheit zurück erinnert gefühlt. Und deshalb für mich auf Platz 1 dieses Jahr Wolfwalkers.
Ja, finde ich gut. Klingt danach, als könntest du wirklich auch so ein bisschen emotional dazu connecten. Hat bei mir leider nicht so richtig hingehauen, muss ich gestehen. Ich fand ihn nett. Ich muss aber dazu sagen, ich fand auch schon beim Trailer den Animationsstil so, ich mag eher diesen cleaneren Look, den aufgeräumteren. Und das hat er hier explizit nicht gemacht. Im Gegenteil, es wurde ja sogar zelebriert.
Ja,
ne?
Genau.
Und deswegen konnte ich mich nicht so richtig damit warm gucken schon. Und von daher fehlte mir vielleicht auch so ein bisschen der Zugang. Ansonsten waren einfach viele, viele Szenen im Plot, die mich an, wie du gesagt hast, diverse Disney-Filme erinnert haben.
Ja,
da war auch ein bisschen
Fall.
Mulan dabei. Nicht Mulan, Entschuldigung. Pocahontas gefühlt und ein bisschen Cup und Kappa. Also ja, ein super Film, auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, in dem er rauskam, die Weihnachtszeit auch für Apple Plus, absolut familiengerecht, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr schöner Gegenpol zu Disney, und vielleicht auch zu Studio Ghibli. Wir werden sehen, was da in nächster Zeit so alles kommt.
Ja, genau.
Checken wir unsere letzte Update-Folge. Und ja, von daher, für mich, ich bin überrascht, dass es auf Platz 1 ist, aber
war ich auch ein bisschen
nachvollziehen.
Ist ja auch generell Top 10
ist auf jeden Fall.
Ist ja auch generell Premiere, dass ich einen Animationsfilm in meinen Top 10 habe und dann gleich zwei auf den vordersten Plätzen. Aber das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen dieses Filmjahr 2020 wieder, weil das waren einfach die Filme neben den anderen sehr, 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 sehr starken Filmen. Ja. Wo ich einfach gesagt habe, ach, schön, ne? Das sind die Filme, mit denen ich mich dann halt in die Decke kuschle und dann nachmittags gucke.
Ja. Also wer jetzt genau aufgepasst hat, der weiß, was meine Platz 1 ist, weil es gab einen, der tauchte schon mal in den Top 10 auf, zu dem ich nichts gesagt habe. Und
no way,
ich habe auch seitdem
da habe ich doch nicht mal eine Strichliste jetzt geführt. Das ist aber
meine
echt schwierig.
Güte, da musst
wollen
du jetzt
wir doch
auch
ein Gewinnspiel draus machen.
Den Rechenschieber nochmal, den Abakus rausholen, hier nochmal genau Soul-like prüfen, wo jetzt hier du Mann, hast was liegen lassen.
Ich habe nämlich nicht die Möglichkeit zurückzuspulen, die User schon, die Zuhörer. Aber komm, hau raus.
The Gentleman.
Oh, stimmt. Wow, Platz 1.
Ja. Und das war keine Bauchentscheidung. Das stand quasi, ich weiß gar nicht, wann er rauskam. Januar, Februar 2020 stand das fest.
Ich glaube, April. Der kam erst
ja,
im
oder?
April.
Also es war relativ nah zum Beginn des Jahres. Das Jahr 2020 war lang, sieh's mir nach.
Am 27.02. kam der raus.
Ja, genau. So. Und das Jahr war halt auch faktisch länger als alle anderen Jahre davor.
Das
also,
sieh's stimmt mir nach. Definitiv, ja.
Und da kam nichts in die Nähe davon nochmal. Also der stand für mich auf, der stand schon im Februar oder März für mich auf dem Podest und da blieb er auch durchgängig, da blieb er auch nach unserer Review.
Stimmt. Das hatte ich da schon rausgehört. Ja, dass
die
ganz
letzte
vorne
Szene stört mich nicht ansatzweise so sehr wie du. Im Gegenteil, ich habe das gar nicht so dramatisch gesehen. Und ja, von daher, ich verweise auf die Review. Grant Hunnam.
Ach, du meinst die Verfolgungsjagd, meinst du?
Ja, die,
ach so,
genau.
Okay.
McConaughey ist einfach mega, das Cast. Und das sind nur die Hauptdarsteller, da geht's nicht, die Nebendarsteller auch ganz grandios. Ist eine spannend erzählte Gangster-Story. Und du hast schon gesagt, die Art und Weise, wie erzählt wurde, ist einfach sehr geil. Der Humor, den muss man bestimmt mögen. Guy Ritchie ist nicht jedermanns Sache. Und ich bin auch nicht Fan von jedem Guy Ritchie-Film. Snatch war nichts für mich. Aber Gentleman ist jetzt hier meine Platz 1, also gebt ihm auf jeden Fall eine Chance halt, ja. Also, wie gesagt, ein tolles Skript, geile Kostüme, geiler Schnitt,
geiler Colin
Farrell. Ja, da war einfach so viel geiles Zeug dabei. Und was der Unterschied von Dark Waters zu The Gentleman für mich, warum so ein Gentleman auf Platz 1 ist, den sehe ich, dass ich mir den einmal im Jahr greife und reinziehe. Der Kultstatus-Charakter für mich hat.
Na, und The Gentleman hat die Kraft, dich nach Dark Waters wieder hochzuziehen.
Das auch noch, ja. Aber diese Tatsache, dass das vielleicht nicht der beste Film ist und vielleicht nicht der am höchsten prämiertste und vielleicht auch nicht auf IMDb ganz weit oben dabei ist, aber das ist ein Film, den A, besitze ich ihn auf Scheibe und B, sehe ich das wie bei, weiß ich nicht, einem Ocean's 11 oder so, da scheiden sich auch die Geister. Der läuft einmal im Jahr bei uns.
Nice.
Und das sehe ich jetzt schon. Und deswegen unangefochten das ganze Jahr auf Platz 1 verweilt und sich gelangweilt, damit ich es heute euch hier
endlich sagen kann.
Ja.
Not
The
bad.
Gentleman.
Not bad. Finde ich gut. Wie gesagt, habe ich damals in der Review schon rausgehört. Hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm seit der letzten Sendung, aber stimmt. Bei mir war ja auf Platz 10, deshalb hatte ich ihn jetzt schon fast schon ausgeblendet. Aber ja, dann eröffnet und schließt quasi The Gentleman unsere Top 10 hier ab. Sprich,
oh, das hast du aber schön gesagt jetzt.
Und damit sind wir ja auch am Ende, oder? Und damit können wir ja quasi jetzt auch auf die Suche nach den nächsten Filmen gehen für unsere Top 10 2021. Und ich habe tatsächlich schon einen gesehen, da müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal drüber reden.
Oh mein Gott. Warte kurz, lass mich meine Glaskugel befragen. Ein Netflix-Film?
Nope.
Okay, Gott sei Dank. Da bin ich dann muss ich tatsächlich die Glaskugel befragen.
Ja,
ja, dann klär du mich mal auf, was ich gucken muss. Und du hast Another Round als Hausaufgabe. Und
nehme ich mit.
Ja, von daher, meine Güte, ja, das ja 5-1. Wir sind durch.
Ja, ein bunter Mix. Und wie letzte Woche sind wir natürlich auf Feedback gespannt. Ist es d'accord mit eurer Meinung? Was sind eure Top-Filme, wenn ihr das nicht schon geschrieben habt in den letzten Beiträgen von unserem ersten Teil, der letzte Woche schon online ging? Schreibt es uns gerne nochmal. Sozialen Medien, am besten Instagram, da geht am meisten, da steppt am meisten der Bär. Unter unserem Namen findet ihr uns da.
NSRT Podcast.
Genau so lautet das. Benutzt auch den gleichen Hashtag ohne Apostroph, sondern wirklich mit Hashtag
NSRT Podcast. Heißt das Asterix, sag mal?
Ich habe jetzt Apostroph ins Rennen gebracht und gerade Hashtag. Jetzt bring nicht noch halt irgendeinen anderen Namen rein.
Sorry.
Sonst kommen die Leute tatsächlich noch durcheinander.
Nee, ich verstehe. Also, ich bin auch durcheinander. So viele Zahlen, 5-1, was?
So viele Zahlen auf jeden Fall. Dann hat der andere noch was anderes bei der Top 2.
Ja, 1917 von 2019, aber eigentlich 2020.
Verwirrend.
Ach, hau ab, ey.
Genau, Five Platz hat man auch noch irgendwann angerissen. Sei es drum. ja, wir sind durch. Hat Spaß
auf
gemacht.
Jeden Fall.
Und war doch
nächste
wieder ein netter Abriss.
Eigentlich wieder ein Update dann? Vermutlich, oder?
Ja, es hat sich einiges aufgestaut in den letzten
Wochen. Müsste man tun eigentlich, ne?
Müsste man tun. Es gibt ein paar richtig gute Trailer, auch wieder, wo wir gerade dabei waren, Netflix-Produktion unter anderem. Da müssen wir drüber reden.
Na, das ist ja mal ein Anteaser hier. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Vielen Dank dir, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns hier noch deine 5-1 zu kredenzen und ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für die Streifen.
Danke auch an dich. Du hast ja genau das Gleiche getan.
Ja, sehr gerne. Und von daher können wir schließen heute, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.
Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
conversation can serve no purpose anymore.